Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Viele blicken in diesen Tagen, ja in diesen Stunden vor allem in die Vereinigten Staaten. Wir wollen das heute Abend ausdrücklich nicht tun, jedenfalls nicht zu Beginn der Sendung. Wir haben einige innenpolitische Themen, über die sich lohnt zu diskutieren. Pflegekosten, viele sagen, das ist zu teuer. Was bringt der Deckel? Darüber werden wir Sie informieren. Dann das Recht auf Homeoffice in diesen Tagen, wo wir alle, wenn wir es denn eben können, auch zu Hause arbeiten, jedenfalls etwas mehr, fragen wir uns, was muss gesetzlich passieren? Muss überhaupt irgendetwas passieren? Auch das wird uns hier interessieren. Die Experten zerreißen die Wahlrechtsreform im Bundestag. Damit werden wir die Sendung gleich beginnen. Ansonsten schauen wir natürlich nach Brüssel. Dort wird um die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union ganz, ganz heftig gerungen. Der Medizin-Nobelpreis wird uns hier beschäftigen und dann Frankreich. Die Corona-Krise bringt verschärfte Regeln. Und ganz am Ende der Sendung, ja, dann schauen wir in die Vereinigten Staaten und sehen, wie diese, nennen wir sie, Reality-Show aus dem Krankenhaus weitergeht. Zunächst aber die Experten, die sich heute mit der Wahlrechtsreform im Bundestag beschäftigt haben. Sie kommen zu einem vernichtenden Ergebnis. Das Ziel sollte sein, weniger Bundestagsabgeordnete zu haben. Das wird nicht erreicht. Warum, erklärt Gudula Geuter.
Nach dem Willen der Koalition soll es eine Art Befreiungsschlag werden. Jahrelang, während dieser und der letzten Legislaturperiode, hatten sich die Fraktionen nicht auf ein neues Wahlgesetz einigen können. Vor wenigen Wochen dann durchschlugen CDU, CSU und, wohl unwillig, auch die SPD den Knoten. Am Donnerstag soll das neue Recht im Bundestag beschlossen werden. Mit dem Ziel, das Parlament nicht noch weiter anwachsen zu lassen. Die Opposition lehnt den Entwurf als ungeeignet und ungerecht ab. Am Vormittag in der öffentlichen Anhörung im Innenausschuss des Bundestages fiel auch das Zeugnis fast aller geladener Wissenschaftler vernichtend aus. 598 Parlamentssitze sieht das Gesetz bisher an sich vor. Nach der letzten Wahl wurden daraus durch die Mechanismen der Verrechnung 709. Der Wahlrechtsexperte der Bertelsmann Stiftung, Robert Fehrkamp, warf den Regierungsfraktionen vor, dagegen schon gar nichts mehr tun zu wollen.
Das zeigt die Gewöhnungseffekte übergroßer Bundestage. Das zeigt auch, je größer das Problem, umso geringer wird die Chance, es zu lösen.
Schlimmer noch, selbst dieses niedrig gesteckte Ziel könne der Gesetzentwurf wohl nicht erreichen. Fehrkamp glaubt mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht. So oder so ähnlich sehen es die 7 geladenen Sachverständigen. Nur der Heidelberger Staatsrechtler Bernd Jeschik hofft auf um die 100 Abgeordnete weniger.
Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass tatsächlich bei Verschiebungen im Ergebnis wieder Hausgrößen erreicht werden, wie wir sie jetzt haben, also im knappen, eventuell sogar etwas mehr 700er Bereich. Allerdings ist es kein gravierender Nachteil, weil die Funktionsfähigkeit des Bundestages ja tatsächlich auch mit 700 Abgeordneten offenbar noch gesichert ist.
Die Materie ist hochkompliziert, so kompliziert, dass einige schon darin ein Verfassungsproblem sehen. Die unterschiedliche Bewertung kommt wohl dadurch zustande, dass der Verkleinerungseffekt erst eintreten kann, wenn es weniger Wahlkreise gibt. Und das ist nicht für die nächste, sondern erst für die übernächste Wahl vorgesehen.
Der Entwurf ist leider in keiner Weise in der Lage, seinen Zweck zu erfüllen.
Resümierte denn auch der Politikwissenschaftler und Wahlrechtsfachmann Joachim Behnke nach tausenden Beispielsrechnungen.
Wir können nicht davon ausgehen, dass es mit einer hinreichend großen Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit dazu kommt, dass die Vergrößerung des Bundestags vermieden wird.
Dafür glaubt er, wie fast alle seine Kollegen, würde der Entwurf Gesetz, würde er das Wahlrecht verschlechtern. Für 3 Überhangmandate sollen die anderen Parteien keinen Ausgleich bekommen. Das bringe fast nichts, so die Mehrheit der 7 Experten. Der Preis aber sei hoch. Der Grundsatz, dass jede Stimme gleich viel Gewicht haben soll, werde verletzt. So der Mathematiker unter den Wahlrechtsfachleuten Friedrich Pukelsheim. Sein Vorwurf, die Unionsparteien nehmen Überhangmandate nicht nur in Kauf, wie das bisherige Recht.
Dieser Gesetzentwurf ist so ein bisschen manisch konzentriert darauf, Überhangmandate zu erzeugen.
Daran, dass die Opposition beim Koalitionsentwurf nicht eingebunden ist, erinnerte Robert Fehrkamp. Für ihn ein fundamentales demokratisches Problem.
Wenn Sie die Regeln der Wahl parteipolitisch dauerhaft strittig stellen, das können wir derzeit in den USA beobachten. Davon scheinen wir natürlich noch meilenweit entfernt zu sein. Aber verweist es uns nicht auf die fundamentale Bedeutung eines möglichst breiten gesellschaftlichen und parteipolitischen Konsenses, auch und gerade beim Wahlrecht?
Das waren die Experten in einem Beitrag von Gudula Geuter. Wir schauen auf die Pflegeversicherung. Viele, die Pflegehilfe brauchen, wissen am Ende, das ist teuer und kann ich mir das leisten. Trotz der Pflegeversicherung bleiben da oft privat so hohe Beträge, dass es nicht reicht. Die Bundesregierung, genauer Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU, will das jetzt ändern. 700 Euro maximal hat er in den Raum gestellt. Ein Schritt in die richtige Richtung, sagen die meisten. Allerdings, wenn man genau nachrechnet, reicht dieser Schritt vielleicht nicht aus. Eher ein Trippelschrittchen. Johannes Kuhn.
Jeden Monat maximal 700 Euro und das höchstens 36 Monate lang. Mehr Eigenanteil sollen Pflegebedürftige oder ihre Angehörigen für die stationäre Pflege nicht mehr aufbringen müssen. Zuletzt war der Eigenanteil im Schnitt auf fast 800 Euro gestiegen. Der Pflegedeckel sei eine Abwägung gewesen, so CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn.
Bis zu 25.000 Euro maximal ist viel Geld, gibt gleichzeitig aber angesichts dessen, was heute gilt, nämlich gar keine Grenze und auch gar keine zeitliche Begrenzung, dann eine faire Balance zwischen Sicherheit und auch der Eigenverantwortung, die in der Pflegeversicherung auch finanziell weiterhin angezeigt ist.
Spahn will die Änderungen noch in dieser Legislaturperiode umsetzen. Und er rechnet auch mit Widerstand, dürfte dabei vor allem aber seine eigene Partei im Sinn haben. Denn der Pflegedeckel ist eigentlich ein Vorschlag des Koalitionspartners, der nun über die Höhe und Einkommenskopplung diskutieren möchte, so die SPD-Pflegebeauftragte Heike Behrens.
Die Summe von 700 Euro, die er genannt hat, das nutzt im Grunde nur Pflegebedürftigen in wenigen Bundesländern, wo schon heute die Sätze für die reine Pflege deutlich höher sind.
Wenig überzeugt zeigt sich die Opposition. Die Deckelung kostet 6 Milliarden Euro. Das Geld soll zum großen Teil aus dem Bundeshaushalt kommen. Die FDP-Pflegeexpertin Nicole Westig unkte deshalb am Morgen im Deutschlandfunk.
Wer sagt uns denn, dass es bei den 6 Milliarden bleibt? Das, was er jetzt anstrebt, sieht meiner Meinung nach doch deutlich nach einem dauerhaften Steuerzuschuss ein. Und da darf man schon die Frage stellen, wer soll das dauerhaft finanzieren?
Während die FDP mehr private Vorsorge einführen will, geht der Vorschlag der Linken in die komplett andere Richtung. Eine Pflegevollversicherung soll die reinen Pflegekosten vollständig abdecken. In diese Versicherung müssten dann aber auch alle einzahlen. Auch 700 Euro Pflegedeckel bedeute für viele Rentner ein Armutsrisiko, argumentiert die linken Gesundheitspolitikerin Pia Zimmermann am Mittag im Deutschlandfunk. Die Pflegekosten selbst seien zudem nur ein Teil der monatlichen Gesamtrechnung.
Es gibt ja zwei Kostenbereiche, nämlich einmal der einrichtungseinheitliche Eigenanteil, der finanziert worden ist. Nur darauf beziehen sich ja die 700 Euro. Und das andere, Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten, die, wenn sie steigen, ja auch den Bewohnerinnen und Bewohnern aufgebürdet wird, das ist davon völlig unbenommen.
Der monatliche Gesamteigenanteil liegt im Schnitt inzwischen bei mehr als 2.000 Euro pro Monat. 450 Euro davon sind umgelegte Investitionskosten. Pflegepolitiker unterschiedlichster Parteien fordern, dass die Bundesländer Heime bei Investitionen unterstützen. Das Sozialgesetzbuch sieht dies sogar vor, allerdings nicht verbindlich. Verbraucherschützer und Sozialverbände begrüßen deshalb im Grundsatz die Pläne, zweifeln aber an echter Entlastung. Spahns Konzept habe zudem einige Lücken, so VdK-Präsidentin Verena Bentele.
Ein weiteres Problem, das wir eben sehen, dass für die ambulante Pflege noch überhaupt keine Antworten gegeben werden. Und das, obwohl eben die Pflege im ambulanten Bereich sich ja auch sehr auf das Einkommen und auch die Pflegesituation der pflegenden Angehörigen niederschlägt und die Pflege dort eben durch die Eigenanteile nicht verbessert wird.
Jens Spahns geplante Pflegereform sieht noch zwei weitere Punkte vor. Wer zu Hause gepflegt wird, soll für Kurzzeitpflege und Urlaubsvertretungen für Verwandte ein Budget erhalten, also flexibler agieren können. Und Pflegeheime sollen künftig nur noch dann Leistungen mit der Pflegeversicherung abrechnen können, wenn sie ihre Mitarbeiter nach Tarif bezahlen.
Soweit der Bericht von Johannes Kuhn. Wir alle machen in diesen Tagen ja häufig neue Erfahrungen. Homeoffice, ja, das funktioniert oder zumindest es kann funktionieren. Und oft funktioniert es auch besser, als der ein oder andere vor 6 Monaten vielleicht noch geglaubt hätte. Allerdings die große Frage ist, jenseits der Frage, ob es denn funktioniert, rein technisch gesehen, brauchen wir einen Rechtsanspruch. 24 Tage möchte der Bundesarbeitsminister, andere sagen, das regeln Arbeitnehmer und Arbeitgeber so. Was ist richtig? Rechtsanspruch umstritten, Caroline Born.
Im Juli und August hat rund ein Drittel der Beschäftigten im Homeoffice gearbeitet. Fast 90% von ihnen seien zufrieden gewesen, so eine Studie des Bundesarbeitsministeriums. Das Arbeiten von zu Hause sei während der Corona-Pandemie ein ungeplanter Großversuch gewesen, sagt Arbeitsminister Hubertus Heil im Deutschlandfunk.
Für die meisten Menschen heißt mobiles Arbeiten mehr Zeit für Familie, weniger Stress und auch weniger Stau, also Kurzarbeit, die zum Leben passt.
Wo mobiles Arbeiten möglich sei, sollten Beschäftigte diese Möglichkeit auch über die Krise hinaus haben, so der SPD-Politiker. Sein Gesetzesentwurf sieht einen Rechtsanspruch auf mindestens 24 Tage mobiles Arbeiten im Jahr vor, sofern sich die Tätigkeit dafür eigne und keine betrieblichen Gründe dagegen sprechen. Die 24 Tage sind für Heil eine Untergrenze. Arbeitgeber und Beschäftigte könnten sich darüber hinaus auf mehr mobiles Arbeiten verständigen. Scharfe Kritik am geplanten Homeoffice-Gesetz kommt vom Koalitionspartner, vor allem aus dem Wirtschaftsflügel der Union. Der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand der Unionsbundestagsfraktion, Christian von Stetten, sagte der dpa, die SPD solle den Bürgerinnen und Bürgern keinen Unsinn erzählen. Auch in Zukunft werde der Arbeitgeber entscheiden, wo die von ihm bezahlte Arbeitsleistung zu erbringen ist. Der Vorsitzende der CDU-CSU-Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann, weist in der Rheinischen Post darauf hin, dass viele mittelständische Betriebe derzeit ums Überleben kämpfen. Neue Auflagen seien das Letzte, was Arbeitgeber gebrauchen könnten, so Linnemann. Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt lehnt Heils Gesetzesvorhaben als nicht zielführend ab. Wichtiger sei mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit, so Dobrindt in der Bild-Zeitung. Er sagte, die CSU wolle weg vom 8-Stunden-Tag hin zu einer Flexi-Woche mit einer Wochenhöchstarbeitszeit. Ähnlich die Forderungen der FDP. Auch deren Arbeitsmarktexperte Johannes Vogel spricht sich im ZDF für eine generelle Reform der Arbeitszeitregelungen aus.
Niemand soll mehr arbeiten oder weniger Pausen machen, aber die Einteilung muss freier sein, ohne dass die Menschen wie heute faktisch illegal agieren.
Heil hingegen mahnt an, ein Arbeitszeitgesetz sei dafür notwendig, die Beschäftigten vor der Entgrenzung der Arbeit zu schützen. Sein Gesetzentwurf sieht vor, dass Arbeitgeber dafür Sorge tragen müssen, dass Beschäftigte im Homeoffice die gesamte Arbeitszeit vollständig erfassen. Andernfalls drohen Bußgelder bis zu 30.000 Euro. Linken und Grünen geht der Vorschlag indes nicht weit genug. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund hält die Pläne für unzureichend. 24 Tage mobile Arbeit im Jahr, also einen Tag alle zwei Wochen, sind für DGB-Chef Rainer Hoffmann zu wenig.
Wenn wir ernsthaft eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf erreichen wollen, wenn Menschen mehr Zeitsouveränität erhalten sollen, dann sind ein Tag alle 14 Tage Anspruch auf Homeoffice ein bisschen spärlich.
Trotz der Kritik äußert sich Heil zuversichtlich, seine Gesetzesinitiative durch den Bundestag zu bringen. Der Entwurf geht nun erst einmal in die Ressortabstimmung.
Dankeschön, das war die Kollegin Caroline Born. Wir schauen nach Brüssel. Im Europäischen Parlament beginnt in diesen Minuten eine Debatte über die Rechtsstaatlichkeit, genau genommen den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus. Und da wissen wir alle, Geld soll es künftig nur noch geben, wenn die jeweiligen Staaten sich an die Regeln halten. Da könnte man auch sagen, da rollen zwei Züge aufeinander. Und über all das wollen wir reden mit dem Kollegen Peter Kapern, der das für uns in Brüssel beobachtet. Erst einmal guten Abend, Peter. Hat die Debatte schon begonnen?
Guten Abend, Jürgen. Die Debatte fängt jetzt in diesen Minuten an. Es hat gerade eine Debatte gegeben über den Rechtsstaatsreport, den die EU-Kommission in der vergangenen Woche vorgelegt hat. Das ist etwas, das ist thematisch verwandt, aber es ist noch nicht die harte Debatte um die Frage, wie genau soll dieser Rechtsstaatsmechanismus aussehen, der dafür sorgen soll, dass nur noch Länder, die Rechtsstaatsprinzipien befolgen, auch Geld aus den Brüsseler Töpfen bekommen.
In der Kurzfassung, ich habe es gerade gesagt, da rollen zwei Züge aufeinander, weil das Parlament will deutlich striktere Regeln als die Regierungschefs und Chefinnen. Was ist da heute zu erwarten?
Naja, wenn man mal ganz genau durchzählt, Jürgen, dann sind das vier Züge, die da aufeinander zufahren im Moment. Also, es gibt einen Vorschlag der deutschen Ratspräsidentschaft. Der sieht vor, dass dieser Rechtsstaatsmechanismus nur dann greift, wenn Betrug zu Lasten des EU-Haushalts droht. Das ist sehr, sehr eng gefasst. Das Europäische Parlament will mehrheitlich einen weiter gefassten Rechtsstaatsmechanismus, der alle Rechtsstaatskriterien, die in Artikel 2 des EU-Vertrags aufgelistet sind, alle Grundwerte der Europäischen Union, die dort stehen, schützt. Also beispielsweise die Demokratie, die Meinungsfreiheit, die Medienfreiheit, die Unabhängigkeit der Justiz, den Minderheitenschutz und dergleichen mehr. Also ein viel weiter gefasster Rechtsstaatsmechanismus. Rechtsstaatsmechanismus. Dann gibt es zwei Staats- und Regierungschefs, die sagen, wir wollen überhaupt nichts haben, wo das Wort Rechtsstaat drin vorkommt. Das sind die Regierungschefs von Polen und Ungarn und die drohen damit, den Recovery Fund, also den Geldtopf, der mobilisiert werden soll, um die Wirtschaft aus der Corona-Krise herauszuführen, zur Geisel zu nehmen und sagen, wir blockieren diesen Fonds, wenn die Sache nicht in unserem Sinne entschieden wird. Und dann gibt es fünf andere Regierungen, Niederlande, Belgien, Dänemark, Schweden und Finnland, die sagen, wir wollen, dass sich die Staats- und Regierungschefs der Position des Europaparlaments anschließen. Wie das alles zu lösen ist, innerhalb der nächsten Wochen, wird man abwarten müssen.
Wie üblich ist es in Brüssel immer etwas komplizierter. Wollen wir nochmal zwei Dinge versuchen auseinanderzuhalten. Erstens, bei dem normalen Haushalt, da sind natürlich Ungarn und Polen, die ganz besonders profitieren. Sie würden sich im Zweifel ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie da auf Blockade gehen. Und auch bei den EU-Hilfen würden die ja ordentliche Summen bekommen. Hindert das die Länder oder ist das so eine Pokerpartie, wo man sieht, wer als erster zuckt, hat verloren?
Ja, es ist ungefähr das, was du da gerade beschrieben hast. Jens Geier, der Chef der deutschen SPD-Abgeordneten hier im Europaparlament, der hat gerade eine Pressemitteilung rausgegeben. Darin sagt er, Orbán blufft, weil er nämlich auch darauf verweist, wie dringend Ungarn das Geld aus dem Wiederaufbaufonds und aus dem Haushalt braucht. Aber so ganz genau weiß das niemand, ob Orbán wirklich blufft. Insofern ist das ein Wabonspiel, wenn man darauf setzt.
Die Frage ist, wie wird die Debatte gehen? Sie haben gesagt, das sind schwierige Debatten. Wird das in den nächsten, ja, wie schnell muss es entschieden werden? Fangen wir so rum. Schlussfrage.
Naja, das Ziel ist es, dass die Gelder zum 1. Januar fließen können und dann müsste das jetzt innerhalb relativ kurzer Zeit, ein paar Tagen, ein paar wenige Wochen vielleicht geregelt werden. Da wird es jetzt die formellen Verhandlungen zwischen der deutschen Ratspräsidentschaft und dem Europaparlament geben. Unter den im Regierungslager, im Lager der Mitgliedstaaten gab es so ein wenig die Auffassung, die da lautete, da wenn die Abgeordneten im Europaparlament erstmal anständig Druck von ihren Heimatregierungen bekommen, die ja alle auf das Geld warten, nicht nur Ungarn, nicht nur Polen, sondern insbesondere Spanien, Italien, Portugal, wenn die anständig Druck bekommen, dann werden die einknicken. Heute hat das Europaparlament, insbesondere Manfred Weber, Chef der EVP-Fraktion, nochmal deutlich gemacht, nein, rechnet nicht damit, dass wir einknicken, wir meinen es wirklich ernst.
Wir werden weiter berichten, da haben wir noch eine Menge zu tun. Danke an Peter Kapern für diese Informationen. Ich habe Besuch bekommen. Bei mir im Studio ist der Kollege Martin Winkelheide. Und dann wissen Sie, dann geht es um die Nobelpreisträger. Es ist heute nicht das erste Mal, dass er darüber redet. Also ich gebe nur vor, drei Virusforscher und Hepatitis ist das Wichtige. Was haben die drei herausgefunden?
Hepatitis C, genau gesagt. Genau. Also sie haben entdeckt, dass dieses Virus verantwortlich ist eben für eine Leberentzündung. Und sie haben das Virus isoliert und damit auch nachweisen können, dass es wirklich krank macht. Der erste im Bunde, Harvey Alter, dem ist als erstes aufgefallen in den 70er Jahren, dass viele Menschen nach einer Bluttransfusion, nach einer Operation plötzlich eine Leberentzündung bekommen. Und dann hat er schon den Verdacht, da müsste vielleicht ein Virus hinterstecken. Und er hat erstmal alle anderen damals bekannten Viren ausgeschlossen, hat gesagt, die können es nicht sein. Also muss da irgendwie ein anderes Virus hinterstecken. Und der Brite im Bunde, Michael Hutton, der hat dann versucht, aus dem Blutplasma von infizierten Menschen eben das Virus zu isolieren, genau gesagt das Erbgut des Virus. Das ist ihm dann mit vielen Tricks und mit einem wahnsinnigen Aufwand und viel Handarbeit auch gelungen. Und Charles Rice hat dann aufbauend auf dieser Arbeit, da sind wir jetzt schon im Bereich 1989, 90, hat dann in den frühen 90er Jahren ist ihm gelungen, mit dem Virus eben Schimpansen zu infizieren. Und damit war der Nachweis gelungen, ja, es gibt ein neues Virus. Dieses Virus macht krank und dieses Virus kann isoliert und übertragen werden und damit ist sozusagen der Beweis gelungen. Was man als erstes dann gemacht hat, ist, dass man gesagt hat, wir müssen gucken, dass wir die Transfusionsmedizin sicher machen. Das heißt, man hat sehr schnell Tests entwickelt, um eben infizierte Blutspenden auszuschließen, dass die nicht weitergegeben werden und dass da Menschen nicht weiter krank werden können. Man hat dann gehofft, dass man sehr schnell eine Impfung wird entwickeln können. Das ist bis heute nicht gelungen, aber was gelungen ist, ist, dass man Medikamente entwickelt hat, die sehr zielgerichtet das Virus blockieren und mit denen es möglich ist, 95% der Infizierten tatsächlich zu heilen. Und so hofft man, dass man im Laufe der Zeit das Virus vielleicht zum Verschwinden bringen wird.
Ich habe heute, ich gebe zu, das ist bei mir nur angelesenes Wissen, noch bemerkt, dass ein Deutscher von der Universität Heidelberg eine wichtige Rolle gespielt hat, Ralf Bartenschlager. Der hat eben, ihm ist es gelungen, das im Virus im Labor zu vermehren. Das war auch ein wichtiger Schritt. Genau, manch einer sagt, der müsste eigentlich dabei, aber es gibt nur drei Preisträger,
oder? Es gibt nur drei Preisträger, ja. Das ist manchmal so, es ist immer die Frage, worauf legt das Nobelpreiskomitee sozusagen den besonderen Akzent? Hier ging es um den direkten Nachweis des Virus und die Vermehrbarkeit, das war nachher extrem wichtig, um Medikamente zu entwickeln. Hätte vielleicht auch einen Nobelpreis bekommen können, hat es aber nicht bekommen.
Das Ganze ein bisschen dem Zeitgeist, wenn ich das so sagen darf, geschuldet, weil wir natürlich im Moment stark darüber diskutieren. Oder ist das eine zu weitgehende Spekulation von meiner Seite jetzt? Ganz kurze Antwort,
bitte. Ja, also ich meine, wir merken ja in Corona-Zeiten, dass Infektionskrankheiten nach wie vor eine wichtige Rolle spielen. Und vielleicht wollte da das Nobelpreiskomitee auch darauf aufmerksam machen, dass man viel Forschung braucht und viel Zeit, um zu guten Ergebnissen zu kommen und dass wir bei Corona nicht zu ungeduldig sein dürfen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Satz. Dank an Martin Winkelheide für diese Information. Wir bleiben gewissermaßen beim Thema Corona und die Herbstferien. Das ist nicht ganz einfach. Welche regionalen Regeln gibt es auf der einen Seite? Die sind unterschiedlich. Ist das nun ein Flickenteppich oder nicht? Darüber wird in Deutschland diskutiert. In Frankreich wird weniger diskutiert. Da wird entschieden, weil die Zahlen deutlich höher sind als in Deutschland. Jürgen König mit den Einzelheiten.
Täglich werden in Paris mittlerweile bis zu 3.500 Corona-Neuinfektionen registriert, dreimal so viele wie vor einem Monat. Mit 270 Infizierten pro 100.000 Einwohner werden bestehende Grenzwerte so weit überschritten wie nirgends sonst in Frankreich. Auf den Intensivstationen der Pariser Krankenhäuser sind mittlerweile 36% der Betten mit Corona-Patienten belegt. In manchen Häusern mussten schon mehr als 20% der geplanten Operationen verschoben werden. Eine zunehmend dramatische Situation also. Gleichwohl bemühte sich der Pariser Polizeipräfekt Didier Lallement, in ruhigem Ton das Reguläre der beschlossenen Maßnahmen herauszustellen.
Ce matin, nous franchissons une nouvelle étape. Tout cela est normal, c'est la preuve que nous nous adaptons.
Heute haben wir eine neue Etappe eingeleitet. Das ist normal. Es zeigt, dass wir uns der Realität der Epidemie anpassen können. Man muss immer dieses Gleichgewicht finden zwischen der Vorsorge für die Gesundheit der Bevölkerung und den Notwendigkeiten unseres täglichen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens. Unsere Maßnahmen sollen eine Bremswirkung haben. Die Epidemie schreitet zu schnell voran. Wir müssen jetzt auf die Bremse treten, bevor das Gesundheitssystem überfordert wird.
Il faut freiner maintenant, avant que notre système de soins ne soit débordé.
Die getroffenen Maßnahmen sind gravierend. Spielhallen und Clubs, Sport- und Fitnesscenter werden für 2 Wochen geschlossen, Schwimmbäder dürfen nur noch von Kindern und Jugendlichen benutzt werden. Theater, Kinos und Museen bleiben vorerst geöffnet, geschlossen werden dagegen Messe- und Kongresszentren. In den Hörsälen der Universitäten dürfen nur noch 50% der Plätze besetzt werden. Die für das öffentliche Leben der Stadt wichtigste Maßnahme, auch Cafés und Bars müssen für 2 Wochen schließen. Restaurants dürfen weiterhin öffnen, wenn auch unter strikten Auflagen. Listen mit den Kontaktdaten der Gäste müssen geführt werden. Maximal 6 Gäste dürfen an einem Tisch sitzen. Der Abstand zwischen den Tischen muss mindestens 1 Meter betragen, was bei der allgemeinen Pariser Enge für manchen Restaurantbetreiber ein echtes Problem darstellt. Es ist hier viel zu klein. Wir werden versuchen, das hinzubekommen, aber es wird schwierig, zumal wenn dann noch Kunden mit großem Gepäck kommen. Der Bahnhof hier ist ja gleich um die Ecke. Und im Übrigen, in der Metro ist alles viel gedrängter als in den Bars oder den Restaurants. Ich bin enttäuscht von den Maßnahmen.
Il y a plus de monde que dans les cafés et ça continue, donc je suis déçu.
Die Gastronomie scheint im Moment von den französischen Wirtschaftszweigen am meisten zu leiden. Alain Fontaine, Präsident des Restaurantverbandes AFMR im Sender BFM. Wir sind sehr beunruhigt. Viele werden das nicht aushalten. Die Cafés, die Bistros sind in Gefahr. Viele werden das nicht überleben, werden verschwinden und mit ihnen ein ganzer Lebensstil. Durch die Mindestabstände müssen mittags viele Gäste weggeschickt werden. Und am Abend, die Theater spielen nicht. Nur wenige gehen ins Kino und die Touristen bleiben ganz aus. Ein Rückgang von 95%. Montmartre ist leer und Saint-Germain auch.
Et vous avez pas de touristes? 95% de touristes. Montmartre est vide et Saint-Germain aussi.
Die heute vorgestellten Maßnahmen gelten ab morgen und bis zum 19. Oktober. Danach wird neu entschieden, nach Lage der Dinge.
Jürgen König berichtete aus Paris, aus Frankreich. Und jetzt schauen wir in die Vereinigten Staaten, wie versprochen, am Ende der Sendung. Da haben wir jetzt einen Forstpatienten, der wird jeden Tag, sorgt er für neue Schlagzeilen. Darüber wollen wir reden, aber natürlich auch über die Frage, was heißt das alles für die Wahl? Und darüber wollen wir reden mit unserer Kollegin Doris Simon, die aus den Vereinigten Staaten berichtet. Die erste Frage, Frau Simon, wäre zunächst einmal, ich würde mal gerne versuchen, die Fakten zu sortieren. Also bei mir ist angekommen, der Präsident hat Medikamente für ganz harte Covid-Symptome bekommen, wenn man die Medikamentenliste liest. Auf der anderen Seite heißt es, er ist schon wieder so gesund, dass er weder Fieber noch sonst was hat und möglicherweise heute das Krankenhaus verlässt. Können Sie mir da ein bisschen helfen?
Da bin ich nicht ganz sicher, weil ich glaube, die Unsicherheit über den Zustand von Präsident Trump, seinen Gesundheitszustand, den teile ich mit dem Rest von Amerika. Und vielleicht wissen die Ärzte mehr, aber ich weiß nicht, ob die Ärzte alles sagen, was sie wissen. Und diese Zweifel haben jetzt nicht nur eingefleischte Trump-Gegner. Diese Zweifel sind natürlich durch die letzten Tage einer völlig widersprüchlichen Informationspolitik sehr, sehr breit inzwischen verbreitet. Heute wollen die Ärzte in Bethesda, im Militärkrankenhaus bei Washington, die Entscheidung treffen, ob Donald Trump zurückkehren kann ins Weiße Haus. Wir haben gehört, dass der Präsident darauf gedrängt hat, gestern schon entlassen zu werden. Daraus ist aber wohl nichts geworden. Wie genau sein Zustand heute ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Die Pressekonferenz gestern war, dass es ihm sehr viel besser geht als am Freitag und Samstag. Und dem ist wohl auch so. Er braucht ja keinen Sauerstoff mehr, er hat kein Fieber mehr. Die einzige Quelle für seinen Gesundheitszustand heute ist bislang sein Stabschef Mark Meadows. Der hat heute im Trump-nahen Sender Fox News berichtet, es sei ein wichtiger Tag, dem Präsidenten gehe es besser, er sei fit und bereit, sein übliches Arbeitspensum wieder aufzunehmen. Das nehmen wir jetzt erstmal so, wie es ist und hoffen, dass es so ist für den Präsidenten, dass es ihm wieder besser geht, aber definitiv mehr wissen wir erst, wenn die Ärzte geredet haben.
Dann gibt es, Doris Simon, Zweifel über den Beginn der Infektion. Die Frage ist ja, am wievielten Tag ist er? Da gibt es Diskussionen über einen Schnelltest, der möglicherweise nicht öffentlich oder der nicht öffentlich geworden ist, und dann den wirklichen Test. Was weiß man dazu?
Ja, genau wissen wir, dass der Arzt, sein sogenannter Leibarzt Sean Conley aus dem Weißen Haus, bei seiner ersten Pressekonferenz sagte, die Ansteckung läge oder der positive Test läge 72 Stunden zurück. Das hat der Arzt dann kurz darauf dementieren müssen. Es lässt aber genau das, was Sie angedeutet haben, nämlich dass es vorher schon mal einen Schnelltest gab, der einen Hinweis darauf lieferte, dass Donald Trump vielleicht doch krank sein könnte. Es wurde ja dauernd getestet im Weißen Haus, dass es den sehr wohl gibt. Trotzdem hat der Präsident in jedem Fall am Mittwoch noch eine Flugreise gemacht nach Minnesota, dort Auftritte absolviert vor vielen Anhängern. Am Donnerstag hat er noch einen großen und einen kleinen Fundraiser in New Jersey gemacht, auch dorthin eine Reise, immer natürlich Personal dabei. Aber Genaues dazu kann ich Ihnen leider auch nicht sagen, weil niemand das ganz genau festlegen kann.
Im Weißen Haus, habe ich gelesen, ist auch einigermaßen unklar, wer getestet wird, beziehungsweise da weiß man auch nicht viel mehr über den Zustand des amerikanischen Präsidenten. Also ich lese, das sei eine Blackbox. Ist das so?
Ja, es ist vor allem auch eine Blackbox für die ganz, ganz vielen Mitarbeiter, deren Namen wir nicht kennen, weil es eben bislang keine Regeln gab, wer wie wo getestet wird. Es gab auch keine Regeln, wer soll jetzt zu Hause bleiben. Das Weiße Haus ist ja, und das kann man ohne Übertreibung sagen, zu einem Hotspot geworden hier in Washington. Am Tag, bevor das losging mit den positiven Tests im Weißen Haus, gab es in ganz Washington gerade mal 14 positive Tests. Das hat sich jetzt dramatisch geändert und die ganz normalen Mitarbeiter haben bis vor kurzem keinerlei Hinweise bekommen, ob sie von zu Hause arbeiten sollen, ob sie in Selbstquarantäne gehen sollen. Es sind ja sehr viele Mitarbeiter und sehr viele Menschen, die täglich durchs Weiße Haus laufen, infiziert worden inzwischen. Das sieht ganz anders aus, zum Beispiel bei den Mitarbeitern von Vizepräsident Mike Pence im Weißen Haus. Die haben genaue Anweisungen, die sollen von zu Hause arbeiten. Und auch die Mitarbeiter der First Lady Melania Trump haben die Anweisung, erstmal von zu Hause zu arbeiten.
Jetzt haben wir noch weniger als 40 Sekunden, deshalb eine ganz kurze Frage. Wie nimmt die amerikanische Öffentlichkeit das auf? Oder ich muss wohl besser fragen, die beiden amerikanischen Öffentlichkeiten.
Seine Fans wie die vor dem Walter Reed Krankenhaus fanden das großartig, dass er gestern mit dem Auto da durch sie durchgefahren ist. Die finden das gut. Aber es gibt eine große und breite Öffentlichkeit, die sagt, das ist unverantwortlich. Das sollte er nicht tun. Es ist eine gefährliche Krankheit, an der schon 208.000 Amerikaner gestorben sind. Und das ganze Vorgehen ist nicht gut, weil wir einen gesunden Präsidenten brauchen.
Das war Doris Simon mit den letzten Einzelheiten zu den Dingen, die wir da sagen können. Leider sind da Spekulationen, weil es liegt nicht an uns, an den Journalisten. Mein Name ist Jürgen Zaheide. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Hier folgt der Hintergrund.